In der heutigen Folge von Dig Deep haben wir einen ganz besonderen Studiogast. Es ist nämlich ein Auto. Und dieses Auto spricht auch mit uns, allerdings nicht sehr viel. Denn wir sind in San Francisco und wir haben uns in die fahrerlosen Fahrzeuge gesetzt. Das heißt, Waymo fährt gemeinsam mit Cruise und anderen gerade durch die Straßen und wir können das wie ein ganz normales Taxi bestellen. Die Aufnahme, die ihr nun hört, ist also im Fahrzeug entstanden. Sie ist auch dementsprechend ein bisschen akustisch schwierig. Wir hoffen, dass ihr trotzdem viel Spaß daran habt, wie wir zum ersten Mal ein komplettes fahrerloses Auto benutzen und uns fragen, wohin geht denn die Reise ohne den Fahrer?
Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 18. Oktober sind wir in München live mit einer Podcast-Folge auf der Hörcareer Expo. Deutschland und wahrscheinlich Europas wichtigste Karriere-Netzwerk-Event für Frauen und alle drumherum. Hörcareer.com könnt ihr euch das Programm anschauen. Wir sind Freitag da, wie gesagt, mit einer Live-Podcast-Episode und einem Panel am Nachmittag zum Thema Migration.
Hallo und herzlich willkommen zu Dig Deep, heute mit einer ganz besonderen Folge. Frauke, wo sind wir denn heute?
Wir sind in San Francisco und sitzen in einem Waymo.
Wir sitzen in einem Waymo, das heißt, wir sitzen in einem Auto, das hier die Google-Tochter Waymo mit Fully Automated Driving ausgestattet hat. Also ganz viele Sensoren auf dem Dach, vorne, hinten, an allen Ecken. Aber vor allem ist etwas eines nicht drin. Ja, wir sitzen hier hinten auf der Rückbank und vorne auf dem Fahrersitz sitzt niemand.
Genau, es ist total crazy. Ich wohne jetzt seit 2 Wochen hier. Ich bin dieses Semester im Forschungsfreisemester und deswegen in Berkeley und San Francisco und sehe diese Autos schon ständig überall herumfahren. Es ist total spooky. Und wenn man sich reinsetzt, du hast es gestern so schön formuliert, ist eigentlich das Spektakuläre, dass es völlig unspektakulär ist.
Ja, also wir sitzen hier hinten und da vorne dreht der Fahrer, der Unsichtbare, wie wild am Lenkrad, blinkt, geht in den Verkehr rein und fährt auch extrem flott. Das hat uns total überrascht. Also der ist überhaupt nicht zögerlich unterwegs, sondern der gibt richtig Gas. Und wir haben tatsächlich ein großes Vertrauen in diesen Fahrer gewonnen, den wir nicht sehen können.
Das stimmt. Also wenn ich die Augen zumache, dann habe ich eigentlich das Gefühl, da sitzt jemand, weil die Art und Weise, wie der fährt oder das Auto fährt, ist überraschend menschenähnlich, mit einer Ausnahme. Wenn ich hier mit dem Fahrrad fahre, fühlen die sich richtig freundlich an, weil die dem Fahrradfahrer gegenüber viel größeren Abstand lassen beim Überholen. Aber jetzt sind wir gerade um die Kurve gefahren hier, also schnelles um die Kurve fahren und vielleicht auch mal so eine Straßenecke mitnehmen, passiert schon auch.
Genau. Ja. Also Level 4 ist das oder auch Level 5. Das heißt also, das Auto kann vollständig selbstständig fahren. Wir haben keinerlei Möglichkeiten hier einzugreifen. Wir haben auch hier keinen Ausknopf übrigens. Das heißt, wir können eigentlich nur sagen, ich möchte hier raus. Ja, diesen Knopf gibt es durchaus. Dann fährt er an die Straßenseite und lässt uns aussteigen. Wir haben noch einen Knopf, der heißt Support. Das heißt, wir können hier mit jemandem aus der Hotline reden. Aber wir haben keine Möglichkeit, hier das Fahrzeug einfach mal kurz anzuhalten oder dann die Kontrolle zu übernehmen.
Also was hier steht, ist, also ihr müsst euch das so vorstellen, in der Mittelkonsole ist ein kleiner Bildschirm, auf dem sieht man das Auto fahren und man sieht auch, was die Sensoren sehen. Also die anderen Verkehrsteilnehmer sind als Schatten auf dem Bildschirm zu sehen und dort gibt es einen Knopf, auf dem steht Pullover, das heißt, man könnte sagen, man will jetzt lieber aussteigen. Aber einen Hardstop können wir nicht machen, das stimmt.
Ja, auch sehr lustig, wenn man einsteigt, kommt erstmal sehr beruhigende Musik. Also die haben sich Gedanken gemacht, genau. Wie kriegen wir denn die bösen Bündel, die wir hier drin sitzen haben, Wie kriegen wir denn zur Ruhe? Ja. Ich muss sagen, das ist überhaupt nicht notwendig. Und jetzt begegnet uns auch hier übrigens gerade noch ein anderes Fahrzeug von Zoox. Das ist ein weiteres Startup. Also San Francisco ist ganz klar hier the Testbed, also hier die Teststrecke, die Testumgebung für ganz viele verschiedene Fahrdienstleister. Das automatisierte oder autonome Fahren wird durch Stufen etwas besser verständlich gemacht. Die Stufen gehen von 1 bis 5 Und die Stufen kennen wir zum Teil ganz normal. Level 0 wäre sozusagen das Fahrzeug ohne irgendeine Unterstützung, die Fahrzeuge, die wir heute vielleicht noch ganz ohne irgendwelche Elektronik fahren möchten. Bei Level 1 wird der Fahrer unterstützt. Bei Level 2 ist diese Unterstützung aber schon deutlich besser. Das heißt, ich kann zeitweise die Hände vom Lenkrad nehmen und trotzdem wird das Fahrzeug mich durch die Kurve zum Beispiel führen. Moderne Assistenzfunktionen wie die Radarabstandsfunktion, die macht das. Ich muss aber dann nach wenigen Sekunden bereits wieder signalisieren, dass ich die Hände am Fahrzeug habe, am Lenkrad habe. Level 3 erlaubt es mir, dass ich tatsächlich zum Beispiel auf der Autobahn mit meinen E-Mails beschäftige oder kurz in etwas reinschaue. Ich muss aber prinzipiell in der Lage sein, auch kurzfristig das Kommando zu übernehmen, aber das Fahrzeug kann eigenständig beschleunigen, abbremsen, mich vielleicht auch schon überholen lassen. Das, was wir in Kalifornien gefahren sind, ist ein Level 4 Fahrzeug. Level 4 bedeutet, dass ich tatsächlich die Aufmerksamkeit ganz woanders hinrichten kann und das Fahrzeug fährt komplett eigenständig. Aber es tut dies nicht ohne Randbedingungen. Ich kann nicht überall hinfahren und das Fahrzeug ist auf diese Teilstrecken optimiert, diese Teilstrecken sind vermessen und ich kann entsprechend mich in dieser Domäne bewegen. Level 5, das haben wir heute definitiv noch nicht, wäre ein Fahrzeug, das so wie ein Mensch sich an jeden beliebigen Ort begeben kann und voll autonom fahren kann. Bis dahin wird es wohl noch ein weiter Weg sein.
Also für dich war das ja jetzt das erste Mal in so einem Auto, ne? Ist das richtig?
Richtig, also Waymo habe ich jetzt hier zum ersten Mal gesehen. Ich habe natürlich schon verschiedenste andere Fahrzeuge erleben dürfen, aber halt immer mit einem Sicherheitsfahrer drin.
Genau, also so richtig, also wir gucken da vorne, Fahrersitz und Beifahrersitz sind leer. Und wie ging dir das, dass du hier eingestiegen bist? Wie fühlt sich das für dich an?
Das Lustige ist,
was mich interessiert ist, hat es deine Erwartungen entsprochen oder übertroffen?
Übertroffen, ganz klar. Also ich kenne autonome Fahrzeuge eben als eher sehr vorsichtig noch instrumentiert. Also das heißt, man tastet sich in Situationen rein, man denkt die ganze Zeit, ja, jetzt fahr doch mal. Ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist eher ein sehr flotter Taxifahrer, den wir hier haben. Also der geht sehr, sehr schnell in die Kurven rein, der trifft Entscheidungen. Es gibt so ein paar Situationen, wo man merkt, da überlegt er jetzt gerade, komme ich da vorbei oder nicht. Und dann, wenn er sich entschieden hat, geht es aber los. Es könnte auch sein, das sehen wir hier allerdings nicht, dass es immer wieder Eingriffe von außen gibt. Also wir wissen, dass anhand der Statistiken, die ja auch veröffentlicht werden müssen, durchaus um die 2% der Fahrzeit auch von außen eingegriffen wird. Das heißt, es gibt eine Teleoperation.
Das heißt, es hört uns jemand zu.
Das weiß ich nicht, wie das jetzt privacy-mäßig aussieht, aber auf jeden Fall werden die Fahrzeuge überwacht. Und es könnte durchaus sein, dass wir so ein Stocken erleben, dass da irgendeine Anfrage läuft im Hintergrund, was soll ich machen? Aber ist reine Vermutung. Aber erstmal die Erwartungshaltung hat sich für mich total übererfüllt, weil es ist hier angekommen, es ist alltagstauglich, man kann es nutzen. Es ist auch sehr komfortabel. Die Frage ist, ist Level 4 da? Also nochmal Level 1, 2, 3, 4, 5 sind die Autonomie-Level in der Mobilität. Die können wir gerne auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und Level 4 heißt eben, ich kann tatsächlich hier schlafen, Zeitung lesen, was auch immer machen. Das Auto fährt mich vollständig
eigenständig. Oder einen Podcast aufnehmen.
Oder einen Podcast aufnehmen, genau. So, also Level 4 ist da und gleichzeitig auch doch nicht.
Also was ich mich frage, ich stelle mal meine Frage und du kannst mir dann erklären, warum doch nicht. Ja. Was ich mich frage hier ist, das ist da, was fehlt jetzt noch für uns zum Einsatz? Rentiert sich das, hier weiter zu investieren?
Das ist richtig. Also erst einmal, die Wege zum autonomen Fahren sind eigentlich von zwei Richtungen getrieben worden. Einerseits von unten, das heißt über die ganz normalen Fahrzeuge, in Privatbesitz meistens. Ich fahre selber ein Auto, mein Auto unterstützt mich zunehmend. Das ist dann Level 2, 2+, 2++. Was meint man damit? Das sind die klassischen Funktionen, die man schon kennt. Also das Auto kann automatisch die Geschwindigkeit halten, das Auto kann mir vielleicht beim Parken helfen, aber ich muss zu jedem Zeitpunkt vollständig die Kontrolle über das Auto und auch die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr behalten. Das ist Level 2. Level 3 gibt es schon bei zwei Herstellern auf deutschen Autobahnen. Das ist dann die Möglichkeit, dass ich durchaus mich abwenden kann. Ich muss noch auf die Straße schauen, aber ich könnte im Prinzip mit dem Handy umgehen. Was immer, ich kann die Hände wegnehmen vom Lenkrad. Das ist dann die Level 3 Funktion.
Okay, da sehe ich ja tatsächlich einen Use Case. Also das sind ja viele Unfälle, die so passieren. Man tüttelt ja. er irgendwie auf dem Bildschirm rum und in dem Moment hat man nicht hingeschaut.
Im Prinzip ist es eine Komfortfunktion. Das heißt also, es macht mir das Fahren einfacher. Ich muss mich selber einparken, ich kann das Auto erledigen lassen. Die andere Richtung ist aber von oben nach unten. Das heißt, das sind eigentlich, so wie bei immer auch, Dienstleister, die darauf abzielen, dass sie ohne menschliche Fahrer Flotten betreiben. Also das heißt Taxidienstleistungen, Personendienstleistungen, vielleicht auch Güterverkehr entsprechend abwickeln. Das sind die Use Cases zum Beispiel auch, auf großen Autobahnen mit Trucks zu fahren, weil ich sehr schwierig die Fahrer finde, oder eben in der Stadt.
Jetzt hier, also Uber-App kennt man ja mittlerweile auch in Deutschland und hier wird Lyft auch noch viel genutzt. Es gibt ja unglaublich viel Mobilitätsservices, die Leute noch mit einbeziehen. Lohnt sich das, so viel zu investieren, nur damit man die Fahrer nicht mehr hat? Oder ist es wie bei den LKWs, dass es einfach nicht genug Leute gibt, die fahren würden?
Also in den Städten haben wir normalerweise überall genügend Taxifahrer. Also es ist kein Mangel an Menschen, die das machen können. Auf den Landstraßen und den LKWs sieht es etwas anders aus, ja, weil es einfach ein Job ist, bei dem man dann auch tatsächlich dort auf der Straße eben teilweise lebt. Und da gibt es tatsächlich einen Mangel und der wird sich auch noch verschärfen, ja, bei allem, was wir so demografisch sehen.
Okay, also ich kann mir schon vorstellen, ein Use Case auf dem Land, ja, du brauchst ein Taxi, hast niemanden, der da hinfahren kann, das Ding fährt da rum. Aber das heißt ja dann auch, es gibt eine lange leere Strecke, der ist ja nicht so wie hier, dass die da zirkulieren und ständig unterwegs sind. Heißt aber auch, wenn ich dann jemanden habe, der Hilfe braucht, zum Beispiel beim Einsteigen oder den Koffer in den Kofferraum hieven, wie du gerade, dann habe ich da niemanden, der mir helfen kann. Taxifahrer kann das machen.
Ja, das ist aber noch ein ganz viel grundlegenderes Problem. Also erstmal diese ganzen Flottenlösungen, also Taxi, aber auch die neuen E-Scooter und alle Carsharing-Modelle, die funktionieren eigentlich nur, wenn die Dichte groß genug ist. Die funktionieren meistens genau nicht auf dem Land. Es gibt sehr wohl Dienste, wo dann zum Beispiel eine Buslinie entfällt und irgendeine Ortschaft gar keinen öffentlichen Nahverkehr mehr hat, wo man vielleicht darüber nachdenken kann, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, hier mit einer fixen Route und so weiter zu gehen. Normalerweise sind aber alle frei verfügbaren, also Floating Fleets, sind eben dann gut wirtschaftlich zu betreiben, wenn sie dann in einem Ballungsraum sind, wo die Dichte und der Transaktion hoch ist. Jetzt geht es aber in ein gründliches Problem hinein. Also Level 4 ist gelöst, technisch, also wir fahren gerade in einem Level 4 Fahrzeug, aber es ist nicht skalierbar und es ist nicht businessseitig lösbar aktuell. Das heißt also, die Technologie, die hier in diesem Fahrzeug verbaut ist, ist so teuer, dass sie gerade unmöglich in Tausenden von Fahrzeugen zu verbauen wäre. Also ihr müsst euch das so vorstellen, auf dem Dach ist eine große Dachbox, wie so eine Skibox. Da haben wir mehrere Sensoren drin, Kamerasysteme, aber eben auch Radar und LIDAR. LIDAR sind im Wesentlichen Lasersysteme, mit denen Entfernungsbilder entstehen können. Und diese Systeme sind sehr aufwendig, die sind sehr teuer, sie haben bewegliche Teile noch drin. Das sind alles Dinge, die viele tausend Euro pro Fahrzeug bedeuten. Und es ist tatsächlich so, dass auch die Strecke extrem gut vermessen sein muss. Das heißt also, diese Strecken, in denen wir uns hier bewegen, sind von der Geometrie vermessen, sind also präzise abgebildet, haben aber auch eine gute Konnektivität zum Beispiel. Also da ist es eben genau so, dass wir an vielen Stellen hohen Aufwand betreiben müssen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Was wir nicht haben, ist ein Fahrzeug, was einfach in irgendeine fremde Stadt geschmissen werden kann, was sich dort dann einfach bewegen kann.
Also darf ich da nochmal nachhaken? Wir haben vorhin, als wir die App angeschaltet haben und geguckt haben, ob wir zu dem Café, in das wir jetzt gerade fahren können, habe ich gesehen, da waren so Boundaries eingezeichnet, in denen man Waymos nutzen kann. Und ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich, dass da die Grenze ist und ich jetzt nicht hier bis runter nach Palo Alto mit dem Ding fahren kann? Das liegt an der Vermessung, dass da die Vermessung fehlt?
Genau. Also das heißt, das nennt sich ODD auf Englisch. Das ist die Domäne des Betriebs. Also in welchem Bereich kann ich das betreiben? Man kann zum Beispiel ganz einfach sagen, es ist relativ einfach in einem Hafengelände, was einen Zaun außenrum hat, wo ich genau weiß, was ich da bewegen kann, dort autonome Fahrzeuge fahren zu lassen. Dort ist die Schwierigkeit vielleicht eher dann, was auf diesem Hafengelände passiert. Aha. Aber ich habe ein definiertes Gelände, ich kann das komplett exakt vermessen. Ich kann zu jedem Zeitpunkt feststellen, wo sich mein Fahrzeug befindet und ich weiß auch, wie die Spielregeln da drin sind. Aha. Städte sind aber extrem komplex. Das heißt also, das, was wir hier in den Innenstädten erleben, ist von so vielen Use Cases auch getrieben, die ganz selten auftauchen können. Es gibt eben ganz viele Beispiele, wo eben auf die Straße irgendwas fällt, irgendwas drauf passiert. Da kommt ein Laster, der hat als Werbeaufdruck ein Fahrzeug drauf gedruckt. Mhm. Ja, und ich muss es erkennen können.
Okay, aber das ist ja ein Fahrzeug mit Werbung, das gibt es ja in allen Städten. Was ist denn Besonderes, dass ich dann sozusagen in der Umgebung lernen muss, dass das nicht übertragbar ist? Ich meine, hier in San Francisco kann ich mir das vorstellen, diese steilen Hügel, wenn ich die vorher noch nicht gesehen habe, habe ich vielleicht nicht gelernt, wie ich am Berg anfahre. Oder jetzt gerade hier, ja, ist gerade so ein Fahrradfahrer bei uns irgendwie vorbei und das Auto hat sich erschreckt und hat mal schnell auf die Bremse getreten. Aber welche Use Cases oder welche Teile der Vermessung lassen sich denn nicht übertragen? Also das seltene Sehen der Verkehrsteilnehmer, die gibt es ja überall. Was ist besonders an der Umgebung?
Ja, also erstmal haben wir tatsächlich die Umgebung als solches, also die Geometrie, die Straßenverläufe, also all das, was praktisch spezifisch jetzt für diese Betriebsdomäne ist. Das wird also hochgenau vermessen. Diese HD-Maps, also High-Definition-Maps, sind im Bereich von Zentimetern oder drunter. Das heißt also, da ist eine präzise Vermessung erstmal da, also ein digitales Abbild dieser Stadt.
Das heißt, was ich hier sehe auf dem Screen, ich muss mir das so vorstellen, ja, dass ich das alles, was da ist, dass ich das tatsächlich, dass das Auto das schon hat und nur Richtig. Die neuen beweglichen Teile da einbaut auf die existierende Karte. Also die Sensorik muss nicht noch sehen, okay, hier ist das Haus, das weiß es schon vorher.
Es kann sich also an diesen bereits bekannten Daten sehr gut orientieren.
Okay.
Es muss trotzdem noch in der Lage sein, zum Beispiel eine neue Baustelle jetzt eben auch noch mit zu erfassen.
Haben wir hier gerade rechts.
Genau.
Ja.
Ja, oder wir hatten gerade eine Situation, wo wir so gestockt hatten, dass einfach ein Motorradfahrer sehr knapp dem Auto entgegengekommen und das Auto hat natürlich eine Vollbremsung hingelegt.
Ja.
Also das ist das eine. Das zweite sind aber, und da hast du völlig recht, diese sogenannten Longtail-Probleme. Das heißt, das sind Fälle, die sehr, sehr selten vorkommen, aber sie kommen vor. Und Longtail heißt das deswegen, weil wenn man so eine Verteilung aufmalen würde, dann hätte man so einen großen Peak bei den Sachen, die halt jeden Tag vorkommen. Mhm. Und dann hat man aber eine sehr, sehr, sehr lange Liste von Dingen, die einfach ganz selten vorkommen, aber sie kommen eben vor. Und diese lange Liste ist per se eigentlich nicht vollständig zu beantworten. Es könnte jederzeit irgendetwas Verrücktes passieren und es könnte zum Beispiel auch etwas passieren, was gezielt auch als Störung dieser Fahrzeuge gedacht ist, was so noch nie jemand gesehen hat.
Na gut, aber ich meine, das ist ja bei einem menschlichen Fahrer auch so. Ja? Also ich lerne in der Fahrstunde, wie man fährt und dann begegnet mir ja trotzdem viel, was ich noch nicht erlebt habe.
Ja, da merkt man jetzt aber den Unterschied zwischen dem, was wir künstliche Intelligenz nennen und dem, was tatsächlich Intelligenz ist. Mhm. Denn das heißt, die Modelle, die wir hier verwenden, die tun sich sehr schwer mit der Extrapolation. Das heißt, mit allem, was sich eben genau nicht jemals schon mal im Trainingsdatensatz befunden hat. Menschen sind, also das menschliche Gehirn, auch die Fähigkeiten, die wir haben, sind nochmal um Größenordnung davon entfernt an vielen Stellen.
Mhm.
Das heißt also,
oh ja, wir don't forget your phone, keys or bag. And any items in the trunk.
So, also wie ihr gehört habt, es geht gleich weiter mit Teil 2 von Dig Deep. Aber wir müssen erstmal aussteigen und wir gehen in die Tartine Bakery. Sehr lecker.
Bereits seit 2022 sind Cruise und Waymo in San Francisco ohne Sicherheitsfahrer auf den Straßen. Doch das Beispiel Cruise zeigt auch, wie schwierig dieses Geschäft ist. Hinter Cruise steckt inzwischen GM. Die Firma wurde 2013 gegründet und hat seit 2019 allein $6 Milliarden schon verbrannt an Entwicklungskosten. Letztes Jahr passierten dann 2 Unfälle mit Fußgängern. Der Umgang von Cruise mit den Regulierungsbehörden war nicht ganz optimal. Einer der Gründer von Cruise, Kyle Vogt, musste zurücktreten und die Fahrzeuge sind bis heute noch nicht wieder auf den Straßen zurück.
So, und weiter geht's mit Dig Deep. Wir sitzen wieder in einem Waymo-Auto, das heißt, nach einer kleinen Kaffeepause haben wir hier das nächste Auto geordert. Das war gar nicht so einfach, denn Frau hatte trotz hier in San Francisco zu sein, im Homeland of Digital, ja, hat sie erstmal keinen Empfang gehabt hier mit 5G. Aber wir haben das Auto gefunden, wieder völlig problemlos. Nur wenn ich hier Anwohner wäre, dann wäre ich so langsam sauer auf diese Kisten. Denn zum Abholen stellt sich das Auto einfach mitten auf der Fahrbahn ab und wartet auf die Leute, wie das ein schlechter Taxifahrer vielleicht auch machen würde. So, jetzt geht's weiter. Wir sind ja gerade noch in der Diskussion gewesen, dass es zwei Richtungen gibt, wie man sich an das Thema autonomes Fahren ran bewegen kann. Einerseits als Komfortfeature für die Fahrzeuge, das heißt, die Fahrzeuge fangen an, selbstständig zu parken. Ui, spannende Situation gerade. Hier sind wir geschnitten worden von einem anderen Fahrzeug, das uns die Vorfahrt genommen hat. Und jetzt stehen wir mitten auf der Kreuzung und es geht nicht weiter. Schauen wir mal, was passiert. Okay, so, Situation gelöst. Und die zweite Bewegung war, dass ja der Betrieb von Flotten ohne den menschlichen Kostenfaktor interessant sein könnte.
Okay, das müssen wir noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Welches Problem versuchen wir hier zu lösen?
Naja, man kann das natürlich immer aus dem Gesichtspunkt hier nachhaltige Mobilität, ich weiß nicht was, benutzen statt besitzen und so weiter anschauen. Im Wesentlichen geht es aber darum, ist dahinter denn ein Businessmodell, also ein Profitpool? Mhm. Und das ist ganz klar so, denn natürlich ist das Bewegen von Menschen, der Individualverkehr, ein sehr großer Teil. Jetzt kann man auf der einen Seite die Taxifahrten von heute sehen, man kann die Busfahrten von heute sehen. Man kann sich aber auch mit der Frage auseinandersetzen, werden denn Menschen dann überhaupt noch ein eigenes Auto brauchen? Ja, wenn du heute hier in San Francisco bist und so ein Uber zum Beispiel nimmst, dann kannst du dich zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr komfortabel damit bewegen. Du brauchst kein eigenes Auto mehr. Und in dieser Uber-Gleichung ist natürlich der größte Kostenfaktor der Mensch, der hier erstens nur vielleicht 8 Stunden am Tag fahren möchte, also nicht 24 Stunden mit 3 Schichten, und der natürlich sein Geld verdienen möchte. Und die Grundidee ist tatsächlich, wäre es nicht denkbar, eben durch fahrerlose Flotten genau diesen Kostenfaktor herauszunehmen und damit Mobilität im Grenzkostenfall anzubieten. Das heißt also, die Menschen in die Fahrzeuge reinzulocken, dann in den Fahrzeugen aber auch Zugang zu Menschen zu haben, die hier sitzen, die hier vielleicht Werbung anschauen könnten, die sich hier unterhalten lassen könnten und so weiter. Also das heißt, diese Zeit, in der Menschen im Fahrzeug sitzen, ist durchaus begehrt, auch wenn sich bislang noch nicht viele Business Cases bewahrheitet haben.
Okay, das heißt, wenn ich nochmal zusammenfasse, was du mir vorhin erklärt hast, aber man muss zunächst mal investieren und überall die Straßen mit den Sensoren abfahren, um ein gutes Mapping zu haben. Man muss die Preise für die Autos runterbringen, damit sich die Hardware einigermaßen finanzieren lässt. Und dann könnte es aber schon Use Cases geben, dass sich das auch bei uns auf den Straßen finden lässt. Ist das deine Vision?
Ja, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Denn es gibt ja eben diese ODD, also diese Domäne des Betriebs, also den Betriebsbereich. Und da ist halt die Innenstadt mit Abstand der komplexeste Fall. Das heißt, es ist eher davon auszugehen, dass sich das autonome Fahren nicht einfach jetzt schlagartig von einer Firma lösen lässt, sondern dass wir eher ein Hineinwachsen in ganz vielen verschiedenen Use Cases haben werden. Wir haben es ja heute schon auf der Autobahn, kannst du bei manchen Fahrzeugen schon bis 130 fahren. Wir werden vielleicht sehr gut konventionalisierbare Angebote sehen, wenn es um das Thema des Frachtverkehrs geht. Also wenn ich lange Strecken fahre, die auf klar abgegrenzten Strecken sind, also wenn ich einfach 400 Kilometer geradeaus auf einer amerikanischen Autobahn fahre, dann mag das ein ganz guter Case sein. Aber die schlimmsten Fälle sind eigentlich die Fälle, wo was über das Land fährt, wo man eine hohe Geschwindigkeit mit einer hohen Komplexität verbindet. So. Aber wir werden auch viele Fälle sehen, wo es eben darum geht, Fahrzeuge zu bewegen, zu parken auf einem Betriebsgelände. Zum Beispiel Automobilunternehmen nutzen schon diese Technologie, um Fahrzeuge nach der Produktion selbstständig dann auf dem Werksgelände irgendwo zum Parkplatz zu bringen oder vom Parkplatz dann entsprechend zum Schiff oder zur Verladestation.
Cool. Wo ist denn da Platz für Startups? Du warst ja hier auf einer Konferenz, die auch von einer Startup organisiert wurde, im Kontext Software-Driven Vehicles oder wie auch immer euer Keyword da heißt. Wo ist denn in diesem Zukunftsszenario, das du gerade entworfen hast, Platz für Startups, vielleicht für Leute, die hier zuhören, Ideen haben, sich da in der Welt zurechtfinden wollen?
Ja, das sind jetzt zwei unterschiedliche Ebenen. Auf der einen Seite die Haupttreiber für das Thema vollautonomes Fahren, da ist mit großem Abstand Waymo vorne, und das ist eben auch ein Waymo-Fahrzeug, das ist kein Zufall. Hier in San Francisco war auch Cruise noch unterwegs, die sind gerade aus dem Verkehr genommen.
wir sind gerade übrigens umzingelt von diesen Fahrzeugen. Also es sind 4 Fahrzeuge außenrum. Wir haben 2 Waymo-Fahrzeuge. Wir sitzen in dem dritten selber drin. Wir haben noch ein Zugsfahrzeug links von uns und rechts vorne ist noch eine andere Marke. Das heißt also hier an einer ganz normalen Straßensituation sind jetzt 6 autonome Fahrzeuge, die wir hier im fließenden Verkehr komplett mitfahren haben. Und es sind eben alles amerikanische Fahrzeuge, beziehungsweise auch Startups. Zugs ist ein Startup, was noch relativ frisch dazugekommen war. Und wir können also ganz klar sehen, dass die Innovationsgeschwindigkeit vor allem von den hochfinanzierten Startups hier aus dem amerikanischen Bereich und aus China entsprechend kommen.
Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, fehlt da nicht einer aus dieser großen Phalanx der amerikanischen Player? Apple ist raus. Apple hat ja letztes Jahr schon bekannt gegeben, aus dem selbstfahrenden Auto auszusteigen. Aber Amazon ist drin. Und das Startup, das sich mit dem automatisierten Fahren von Amazon beschäftigt, ist Zoox. Zoox ist auch ein Startup, das Amazon später gekauft hat. Schon seit 2014 gibt es dieses Startup. Und seit letztem Jahr fährt auch Zoox in Kalifornien ohne den Fahrer. Anders allerdings als bei Waymo haben wir hier ein Fahrzeug, das gar keine Pedale und gar kein Lenkrad mehr hat. Das heißt, hier sehen wir wirklich ein Robotaxi, was als Level 4 oder 5, je nach der Domäne entsprechend, schon von vornherein ausgerichtet ist.
Die traditionellen Zulieferer im Automobilbereich, die sind sehr stark im Bereich Sensorik und automatisiertes Fahren, also diese Level 2 und 3. Aber wenn es darum geht, das vollautonome Fahren mit sehr großen Datenmengen, mit sehr großen Trainingsdaten und sehr großem Aufwand zu machen, da sind wir noch nicht wettbewerbsfähig. Wo können sich Startups etablieren? Also Startups gibt es erstmal in allen Nischen, also zum Beispiel im Bereich LiDAR und so weiter gibt es sehr viele Firmen, die sich dort eben versucht haben. Ja, es gibt Startups, die sehr, sehr große Investoren oder Mutterfirmen im Hintergrund haben, wie eben Waymo. Es gibt aber auch Startups, die wie zum Beispiel Way aus Berlin, die auch hier in Kalifornien sind, die zum Beispiel versuchen dann eben Geschäftsmodelle auf diesen automatisierten Technologien aufzubauen. Bei Way ist es so, hatten wir auch schon bei uns im Podcast, dass sie eben dann teleoperiertes Fahren machen, dass wir also versuchen, dann Geschäftsmodelle zu kombinieren, wo Fahrzeuge eben Teil der Strecke eigenständig zurücklegen und der Kunde damit einen erweiterten Service anbieten kann. Generell ist es aber, wenn wir über die Basistechnologie sprechen, also wie kann man Autos vollautomatisiert bewegen, ein extrem aufwendig, extrem teures Feld, auf dem es auch sehr schwer ist, jetzt noch irgendwie einzusteigen.
Generell, also für die großen Autos und das ganze System kann ich mir das vorstellen, aber gibt es an den Randbereichen Themen, Fragestellungen oder fehlende Lösungen, wo vielleicht ein Einstieg möglich ist?
Ja, da möchte ich mal auf 2 eingehen. Also auf der einen Seite, wenn wir über Mobilität reden, denken wir meistens an Autos für den Individualverkehr. Das ist aber, das ist eine große Flotte. Das sind viele Millionen Fahrzeuge auf der Welt. Aber es gibt auch sehr viele Fahrzeuge, die in Minen eingesetzt werden oder in der Landwirtschaft oder in Häfen und so weiter. Das heißt also, diese Flotten sind ganz besonders interessant, weil sie eben eine sehr begrenzte Domäne des Betriebs normalerweise besitzen. Das heißt also, sie sind sehr eingeschränkt. Sie müssen sich nicht auf der Autobahn bewegen. Mhm. Und zum Zweiten sind es eben auch sehr lukrative Fälle unter Umständen. Also wo man sehr schön einen Business Case rechnen kann, der eben sich daraus ergibt, wie die Gesamtkosten für so ein Fahrzeug oder für den Betrieb selber da sind. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, ich hatte ja vorhin die provokative Aussage getätigt, dass wir Level 4, also dieses Fahren, was wir jetzt hier in diesem Waymo-Fahrzeug haben, dass das gegeben ist, also dass es gelöst ist. Das ist eben nur zur Hälfte richtig, denn wir haben an ganz vielen Stellen noch offene Fragestellungen. Wie gut sind die Trainingsdaten tatsächlich? Sehe ich denn diese Longtail-Probleme? Kann ich erklären, warum das Fahrzeug sich so und so verhalten hat?
Und hier sehen wir. Darf ich noch einen mit einfügen? Wir waren ja hier gestern mit einer Kryptografin, die sich mit Adversarial Attacks beschäftigt, zugange. Besteht da nicht auch ein Risiko, das ungelöst ist, dass die Trainingsdaten vielleicht Elemente drin haben, die dann in einem kritischen Fall zu einem Schaden führen können, dass ich Falsches gelernt habe oder vielleicht jemand absichtlich was eingefügt hat, was dann zu einer falschen Prädiktion führt?
Ja. Also man muss sich das ja so vorstellen, wir trainieren diese ganzen Netzwerke mit Milliarden von Datensätzen und wir schauen dann drauf, funktioniert das? Und das funktioniert auch ganz gut. Also wir fahren ja gerade hier fehlerfrei durch den Verkehr. Gleichzeitig wissen wir gar nicht, warum es funktioniert. Das heißt, wir haben gar kein so tiefes Verständnis, ob wir irgendwelche blinden Flecken haben oder auf welche Adversarial Targets, das heißt also zum Beispiel ein Schild, was ich vor das Auto hinstelle, was irgendeine computergenerierte Darstellung hat, wie reagiert das Fahrzeug darauf? Wir haben das selber bei uns auch in der Firma gemacht. Wir haben zum Beispiel Verkehrsschilder so gefälscht, dass der Mensch noch immer das originale Verkehrsschild sieht, aber es sind einzelne Pixel drauf, die ein Netzwerk dazu bringen, zu glauben, dass es ein ganz anderes Verkehrsschild da ist. Ah, okay. Das heißt also, es gibt durchaus berechtigterweise die Angst davor, dass man tatsächlich die Trainingsdaten nicht gut genug messen und verstehen kann, also die Metriken fehlen. Und da sind eben auch gerade ganz viele noch auch forschungsseitige Dinge zu tun. Und auch hier sind viele Startups unterwegs, die zum Beispiel das Management der Trainingsdaten machen, die zum Beispiel diese Metriken erzeugen und versuchen zum Beispiel zu sehen, welche Szenarien habe ich schon gehabt.
Wenn du Metriken sagst, was meinst du damit? Was gibt es da schon? Für was sollte es Metriken geben, die uns fehlen?
Ich mache ein Beispiel. Also wenn wir so ein Fahrzeug trainieren, also die Trainingsdaten für den Algorithmus trainieren und dann testen, wie gut das funktioniert hat, dann kann ich natürlich jetzt hier einen Tag lang im Kreis herumfahren mit dem Fahrzeug und alles hat funktioniert. Aber es könnte sein, dass ich eigentlich kaum kritische Situationen gesehen habe oder 15 Mal die gleiche Situation. Also das heißt, diese Szenarien, zum Beispiel ein Moped kommt mir entgegen, was wir vorhin hatten, oder ein Fahrzeug nimmt mir die Vorfahrt. Die Frage ist, habe ich das gesehen, wie oft habe ich das gesehen und in welchen Varianten habe ich das gesehen? Und dafür brauche ich eine Kennziffer. Also ich muss wissen, was eigentlich meine 100% sein könnten oder wie oft ich Dinge gesehen habe.
Also darf ich nochmal für mich interpretieren, was du gesagt hast. Ich bräuchte eine Metrik dafür, wie heterogen sind eigentlich die Situationen, die das Auto schon erlebt hat, und sind die heterogen genug, dass ich hoffen kann, neue Situationen können richtig vorhergesagt werden, indem was getan werden muss.
Das fängt schon bei der absolut nicht banalen Frage an, wie viele Szenarien und Situationen gibt es denn überhaupt?
Ah ja, genau.
Ja, wo ist denn 100%? Und die Frage lässt sich nicht beantworten, weil es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Also wir können uns jetzt vorstellen, dass hier ein Flamingo, der ein Karo-Muster drauf hat.
Gestern stand ein Reh auf der Straße,
richtig.
In der Stadt.
Ja. Wir sind durch die Stadt gefahren und da stand einfach ein Reh mitten auf der Fahrbahn. Ja. So. Wie realistisch ist das? Wie oft kommt das in einer Stadt vor? Ja, was passiert, wenn das Känguru ausbricht und es sich völlig anders bewegt als ein Reh? Ja, so. Also die Frage schon allein, was ist denn überhaupt mein Gesamtsample, ist schon nicht zu beantworten. Und dann ist eben die Frage, wie viele grundlegende Szenarien muss ich gesehen haben und so weiter. Also an den Stellen sind wir aber noch nicht so weit, dass es wirklich einen klar definierten Forschungsstand gibt oder eine klare Antwort darauf. Und auch die Tools, die dazu benötigt werden, sind mit Sicherheit auch noch nicht am Ende angekommen.
Du warst ja gestern auf dieser Konferenz, die ich gerade schon erwähnt hatte. Gab es da Lösungsvorschläge? Was waren da für Leute, die dich fasziniert haben?
Also das war die Intersect 24, also das heißt von Applied Intuition, einem Startup, das jetzt im Bereich des automatisierten Fahrens eben sehr, sehr viel schon erreicht hat in den letzten 3-4 Jahren. Und wir hatten einen Mix aus Kunden, also OEMs, also den Automobilherstellern, aus Zulieferern und dann eben auch aus der Forschungsrichtung. Und was ich sehr spannend fand, war, wie zum Beispiel das Thema LLMs, also diese Sprachmodelle wie ChatGPT, wie die auf einmal anfangen, tatsächlich auch hilfreich zu werden, genau für dieses Training. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn ich einem Algorithmus etwas beibringen möchte, muss ich ihm was zeigen und sagen, schau mal, das wäre jetzt richtig. Mhm. Ja? Das nennt sich dann Labeling oder Ground Truth. Also was ist denn überhaupt da zu sehen? Zum Beispiel, wenn ich ein Fahrrad nur zum Teil sehe, muss ich sagen, guck mal, das sieht zwar ein bisschen seltsam aus, aber das ist in Wirklichkeit ein Fahrrad. Mhm. Und diese großen Modelle, die wir gerade sehen für generative KI, die können eben helfen, tatsächlich das Labeling auf eine sehr überraschende Weise auch besser zu machen. Die können helfen, Szenarien zu erkennen, aber auch fehlerhafte Daten oder fehlende Daten einfach zu ergänzen. Das heißt also, ich habe einen Teil der Daten tatsächlich in echt aufgenommen und lasse dann weitere Daten über synthetisch dann über diese generative KI erzeugen. Und das war ganz spannend, dass man tatsächlich dort nochmal Fortschritte erzielen kann. Es ist aber auch so, dass das eben immer inkrementell besser wird. Also es ist nicht der große Durchbruch, sondern es geht immer um die Frage, schaffen wir es noch besser zu werden, noch mehr seltene Fälle entsprechend abzudecken. Und da bewegt man sich so Schritt für Schritt vorwärts.
Wir machen ja auch Forschung in dem Bereich. Und eine Frage, die ich mir da immer stelle, ist, wie kann denn das System sich selbst trainieren? Also wenn das selber Bilder erzeugt und dann beschreibt, was auf den Bildern ist, dann hat es doch eigentlich schon gewusst, was da als Information drinsteckt.
Na gut, man nimmt eben diesen großen Erfahrungsschatz der LLMs, also diese Foundational Models, nochmal so generative KI, und die haben ja natürlich über so ein gewisses Weltwissen sich angelesen, in dem sie natürlich sehr, sehr, sehr viele Bilder, sehr viele Videos, sehr viele Texte genommen haben. Und da kommt tatsächlich ja ein neuer Dateninhalt mit dazu. Also das heißt, da nimmt man praktisch die Erfahrung, die diese Modelle aus dem Gesamtkatalog, den sie im Internet gefunden haben, den sie über diese Daten haben, und ergänzt es eben zu dem, was sie tatsächlich gesehen haben. Und das scheint ganz gut zu funktionieren.
Muss ich mir das so vorstellen, dass man mit Aufwand diese LLMs neue Bilder generieren lässt, diese dann labelt und dann diese neu gelabelten in den Standard-Trainingsalgorithmus reinkriegen, weil sonst könnte man das ja alles als ein Paket machen, dass ich sozusagen mit dem LLM direkt die Welt interpretiere, die so ein Auto sieht hier auf dem Sensor auf dem Dach. Muss ja dann, also der Vorteil ist, dass man das sozusagen die Architektur, die man bisher hat, genauso nimmt, aber zusätzliches Trainingsmaterial
bekommt. Genau, also das LLM selber ist nicht in der Lage, einfach so meine Situation auf der Straße zu entziffern. Ja. Also wenn wir jetzt hier nach draußen schauen, wir sehen ja ungefähr das Gleiche, was hier das Auto auch sieht. Mhm. Also die Kamerasysteme sehen exakt das Gleiche. Dazu gibt es noch LIDAR und es gibt noch Radar. Das ist aber eigentlich nur nochmal die 3D-Information, die wir auch über unsere beiden Augen auch so rausziehen. Und dann, wenn ich das jetzt hier einem ChatGPT zeigen würde und sagen würde, beschreib mir doch mal, was passiert mit dem Auto, wäre dazu nicht in der Lage. Ja, das heißt also, er könnte zwar erkennen, dass was da drauf ist, welche Szene da dargestellt wird, aber er könnte mir nicht eine Trajektorie von den Fahrzeugen vorgeben, er könnte mir nicht unbedingt sagen, was da genau passiert. Aber wenn ich das auf einzelne Elemente anwende, könnte ich durchaus die Frage stellen, was passiert denn da eigentlich in dieser Situation? Also ich sehe ein Kind mit dem Ball und das LLM könnte zum Beispiel die Informationen hinzusteuern, das Kind könnte diesen Ball auf die Straße spielen. Ja. Das heißt also, wir haben einerseits diese Mechanismen, wir haben dann noch Mechanismen, um zum Beispiel einfach eine textuelle Beschreibung von Szenen zu haben, von Szenarien zu haben, die wir dann wiederum nutzen können, um entsprechend Szenarien zu kategorisieren und so weiter. Also es gibt auch unterschiedlichste Möglichkeiten, diese LLMs an der Stelle mit einzubauen. Aber es ist eben nicht so, dass man heute schon eine Welterklärmaschine hat, die in 3D und in Echtzeit
in der Geschwindigkeit
Dinge vorhersagen kann. Genau, das nicht.
Genau. Gibt es noch einen anderen spannenden Outtake von der Konferenz? Wir haben noch 2 Minuten, bevor dieses zweite Fahrsegment bei uns zu Ende ist.
Ja, also das Wichtigste, glaube ich, war tatsächlich, dass all das, was wir jetzt heute sehen, zwar einen riesigen Fortschritt darstellt. Also Sebastian Truhn war zum Beispiel auch mit auf der Konferenz dabei. Sebastian ist einer der Pioniere gewesen, der schon 2003 angefangen hat, für den DARPA Challenges die ersten automatisierten Fahrzeuge damit fahren zu lassen. Für VW dann auch 2005 hat er auch damit gewonnen. Also einer, der ganz früh dabei war. Und trotzdem ist die Frage, wenn man alle fragt, ja, wann kommt denn jetzt hier das automatisierte Fahren für alle? Ist die Antwort immer die gleiche seit 20 Jahren? Wir wissen es nicht. Ja. Es ist weiterhin offen und wir sind weit davon entfernt, weiterhin, dass das schon in allen Lagen verfügbar wäre. Das heißt also, die Kernbotschaft war vor allem, das automatisierte Fahren, das, was wir Menschen jeden Tag ganz selbstverständlich im Fahrzeug machen, ist eine der komplexesten Aufgaben, die wir gerade on Earth haben. Also das heißt, das ist mit die schwierigste Aufgabe in allen Situationen, mit allen Unsicherheiten, bei Nebel, bei Nacht, mit Unfällen und so weiter umzugehen. Und da zeigt sich, wie extrem leistungsfähig doch das menschliche Gehirn ist.
Cool. Danke dir, Christoph.
Jetzt geht's mit dem Schiff weiter.
Genau. Digital wonders, business science galore, bites and clicks and numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along.
Digital ever.